SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe unseres SkyTail Podcasts. Auch im sogenannten Wonnemonat wollen wir wieder mal über eher weniger wonnige Sachen wie die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen im digitalen Alltag reden. Themen sind heute unter anderem Passwörter, Sicherheit im Smart Home, die ungewöhnliche Verwendung von Grafikprozessoren und ein Rückblick auf die Anfänge der Computerviren. Bei mir ist wie gewohnt Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, Ende April erschütterte eine Nachricht die IT-Security-Welt, nämlich, dass Großbritannien es endlich verboten hat, dass vernetzte Geräte mit voreingestellten Passwörtern wie Admin 12345 oder wahrscheinlich auch Passwort ausgeliefert werden. Als ich dir dann letztens davon erzählt hatte, war deine Reaktion auch super, endlich. War das wirklich so überfällig?
Schluss mit 12345 in Großbritannien.
Ja, gut, ich meine, viele Unternehmen haben das einfach schon gemacht, aber es geht weiterhin einfach noch wahnsinnig viel über Passwörter und Standardpasswörter wie Admin mit Username und Passwort Admin. Mhm. Oder InitPass oder was weiß ich für Passwörter. Man findet einfach noch wahnsinnig viel und dadurch hat man schon immer irgendwie so einen Einfallspunkt in bestimmte Geräteklassen einfach rein. Mhm. Und deswegen ist es ganz gut, dass es das gibt, um wirklich auch Schwachstellen und Cyberangriffen vorzubeugen. Das Ganze nennt sich dann Product Security and Telecommunications Infrastructure Act oder kurz PSTI. Mhm. Die Hersteller müssen jetzt auch mit angeben, wie lange es überhaupt Sicherheitsupdates für die jeweiligen Geräte geben wird und so weiter. Das ist ja wirklich auch ein guter Schritt in die richtige Richtung, um die Produktsicherheit wirklich nachhaltig auch zu erhöhen.
Und welche Geräte sind von dem PSTI betroffen?
Ja, unter anderem ja, smarte Lautsprecher, Fernseher, Streaminggeräte, Türklingeln, Tablets, Smartphones, Fitness-Tracker, Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter und so weiter. Also so gut wie alles, was zum Thema Smart Home oder IoT gehört.
Und was passiert, wenn die Hersteller das jetzt ignorieren? Drohen da irgendwelche Strafen?
Ja, ganz ordentliche. Nicht zu knapp, das kann richtig teuer werden. Also es geht um Geldstrafen bis zu 10 Millionen Pfund, ne? Das sind also 11,5 Millionen Euro ungefähr, oder 4% des weltweiten Umsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Also so ein bisschen ähnlich wie bei der DSGVO.
Aber ist denn mein smarter Geschirrspüler oder sind meine Überwachungskameras hier zu Hause tatsächlich so gefährdet? Man bekommt ja von Angriffen darauf, also anders als auf dem Computer, wahrscheinlich gar nicht so richtig viel mit. Was haben Hacker davon, wenn sie die Kontrolle über meinen Geschirrspüler haben?
Naja, in erster Linie könntest natürlich erstmal Spaß sein, so ein Ding abzuschalten. Dann hättest du natürlich durchaus bemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber nee, andersrum, es ist natürlich auch möglich, über den Geschirrspüler oder über irgendein Gerät in dein WLAN einzudringen. Das wäre eine Möglichkeit als Einfallstor. Und damit hättest du dann wirklich Gefahr für alles, was innerhalb deines Netzes drin ist, innerhalb deines Smart Homes.
Ja.
Oder mit Kameras könnte man versuchen, oder mit Babyphones die Wohnung ein bisschen auszuspähen, zu schauen, ob jemand gerade zu Hause ist oder nicht und was die Personen gerade machen, wann die aus dem Haus gehen. Und man könnte das Ganze wirklich auch nutzen, um Botnetze aufzubauen, um einfach Geräte zu sammeln und von dort aus Angriffe, beispielsweise Denial-of-Service-Angriffe auf andere Webserver, auf andere Geräte, Clouds zu machen. Da geht schon eine ganze Menge.
Ja, da kommt anscheinend wirklich einiges zusammen. Was kann ich denn selber machen, um mein Smart-Home-Netzwerk so ein bisschen sicherer zu machen?
Ja, bei uns gibt es ja noch keinen PSTI oder was Ähnliches. Daher sollte man auf jeden Fall alle Passwörter überprüfen und gegebenenfalls auch ändern, die standardmäßig wirklich eingestellt sind von vornherein. Auch und vor allem das des Routers, wobei da muss man fairerweise sagen, bei den meisten ist es so, dass man bei der Administration oder bei der Ersteinrichtung wirklich ein eigenes Passwort eingeben muss oder dass wirklich auch individuell pro Router ein eigenes Passwort vergeben wurde von Anfang an. Naja, im Idealfall macht man es so, dass man für das Smart Home Netzwerk ein eigenes Netzwerk aufbaut und das von dem eigentlichen internen Netzwerk ein bisschen isoliert. Man kann es auch als Gastnetzwerk benennen oder wie auch immer, so dass die wirklich gar nicht in deinem WLAN drin sind, wo auch deine anderen Geräte drin sind. Wichtig ist auch, Updates zu installieren, so sie denn wirklich noch angeboten werden.
Ja.
Und Ja, das ist vielleicht ein Tipp, der nicht immer ganz leicht fällt. Smart Home Geräte sollte man nur von großen, vertrauenswürdigen Herstellern kaufen, die dann wirklich auch Updates anbieten und nicht unbedingt so einen billigen Ramsch aus Asien, asiatischen Ländern. Da ist vielleicht teilweise auch die Backdoor schon gleich mit eingebaut. Das kann natürlich auch sein. Man sollte halt auch überlegen, ob jedes Smart Home Gerät auch wirklich vernetzt werden muss. Also ein Geschirrspüler ohne WLAN spült jetzt nicht unbedingt schlechter. Und ob der jetzt wirklich fertig ist, sieht man halt auch, wenn man drauf guckt oder wenn es halt auch piepst. Man sollte halt, ja, das sind so die klassischen Tipps auch aus dem Bereich Security, Angriffsfläche reduzieren. Also zum Beispiel das Universal Plug-and-Play-Protokoll deaktivieren, da wo es geht.
Ja.
Und wirklich nur die Berechtigungen erlauben und die Protokolle, die man auch wirklich tatsächlich braucht.
Ja.
Und ja, das sind schon so die wichtigsten Tipps, die man da mitnehmen sollte.
Ja, ich erinnere mich daran, dass vor einem Jahr war es, glaube ich, mal der deutsche Verfassungsschutz davor warnte, dass Hackergruppen aus China verstärkt auch private Heimnetzwerke angreifen würden, um die dann später für Cyberangriffe gegen politische und staatliche Einrichtungen zu nutzen. Weltweit gibt es immerhin derzeit rund 17 Milliarden Geräte, die über IoT vernetzt sind und bis zum Jahr 2030 sollen es dann geschätzt sogar 30 Milliarden sein. Ist also auf jeden Fall ein lohnendes Ziel für Angreifer. Max, lass uns noch ein bisschen beim Thema Passwörter bleiben. Bisher galt ja die Faustregel, ein gutes Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben, aber das ist wohl jetzt überholt, habe ich gelesen.
Passwörter, es kann gar nicht lang genug sein.
Ja, tatsächlich auch 8 Zeichen Passwörter, und das ist eigentlich auch keine wirkliche Neuigkeit, lassen sich inzwischen relativ schnell knacken. Das hängt unter anderem davon ab, was man wirklich an Leistungen zur Verfügung hat. Heutzutage macht man das viel auch mit Grafikkarten, also GPUs. Und es hängt auch sehr stark davon ab, was für ein Algorithmus verwendet wird, um das Passwort zu speichern oder eben auch zu hashen. Es wird ja nicht im Klartext gespeichert, sondern wirklich, es wird gehasht in der Regel. Und man kann beispielsweise mit einer NVIDIA-Grafikkarte, also wie der TRX 4090, kann man zum Beispiel ein zufällig generiertes Passwort mit 8 Zeichen aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen mit einem MD5-Hash in 59 Minuten rekonstruieren. Das ist also relativ schnell schon. Und wenn man das mit anderen Kryptoverfahren machen würde, zum Beispiel bcrypt mit 32 Iterationen, dann dauert das gleiche Passwort zu cracken, dann dauert es ungefähr 99 Jahre. Also schon eine ganz andere Hausnummer.
Ja, wobei Profi-Hacker aber jetzt nur nicht mit einer einzigen Grafikkarte im Einsatz sind, sondern sicher eine ganze Batterie davon haben, sodass das dann auch entsprechend schneller geht.
Absolut. Also mit einer Grafikkarte kommst du da heutzutage nicht mehr weit. Man könnte jetzt mal so eine theoretische Rechnung aufstellen. Wenn du jetzt 10.000 A100 GPUs von NVIDIA hast, dann schaffst du das 8-Zeichen-Passwort mit bcrypt auch in 5 Tagen statt in 99 Jahren. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, eine A100 GPU mit 80 GB kostet im Netz ja aktuell so um die 18.900 Euro. Also du müsstest schon erstmal 189 Millionen investieren, um das zu schaffen. Aber naja.
Lohnt sich ja. Nun habe ich ja gar keinen Einfluss darauf, wie meine Passwörter gehasht, also verschlüsselt werden. MD5, sagtest du ja, gilt schon länger als unsicher, wird aber immer noch genutzt, zum Beispiel bei vielen Online-Diensten. Also was kann ich da machen?
Das Wichtigste ist letztendlich, Länge läuft, also wie beim Skifahren damals, also längere Passwörter verwenden. Mit 8 Zeichen ist man heutzutage wirklich nicht mehr sicher.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, das wächst ja exponentiell. Je mehr Zeichen du da dranhängst, umso höher oder umso schneller steigt das Ganze auch an, diese Zeit, die man dafür bräuchte. Das heißt, ein Zeichen mehr bringt schon deutlich mehr Sicherheit. Und deswegen empfehlen viele Dienste heutzutage eben auch schon mindestens 12 Zeichen zu nutzen. Noch mehr Zeichen ist natürlich noch besser, also insgesamt, ja, die Länge bringt es tatsächlich.
Und das sollten dann aber auch willkürliche Kombinationen aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen sein.
Ja, richtig. Also Wörterbucheinträge, also wirklich real existierende Wörter, werden in Sekundenbruchteilen geknackt, egal wie lang die sind. Also man geht einfach durchs Wörterbuch durch und probiert das durch. Also Namen vom Fußballverein, von der Ehefrau, von irgendwelchen tollen Orten, vielleicht noch kombiniert mit einer Jahreszahl. Solche Dinger sind wirklich wahnsinnig schnell geknackt. Das Problem ist natürlich, wenn du jetzt so ein 14-Zeichen-Passwort hast, muss man sich das ja auch irgendwie merken oder aufschreiben. Da gibt es verschiedene Varianten. Entweder du gehst her und nimmst einen Passwortsatz und davon beispielsweise nur die Anfangsbuchstaben. Also ich war gestern mit Oma einkaufen und davon nimmst du wirklich mit Groß- und Kleinschreibung nur die Anfangsbuchstaben, kannst vielleicht noch ein paar Sonderzeichen irgendwo einbauen oder Ziffern. Mhm. Das ist natürlich schon eine Variante. Oder du nutzt eben einen Passwortmanager, wie einen im Browser integrierter Passwortmanager oder wirklich als externes Programm. Und ja, damit hast du dann auch alle Möglichkeiten, beispielsweise 40 oder 50 Zeichen lange Passwörter zu nutzen. Daran wären dann auch solche GPUs relativ lange beschäftigt. Mhm. Noch sicherer als wirklich reine Passwörter und Passwortmanager sind die Passkeys. Die sind ja mittlerweile eigentlich nicht mehr ganz neu, setzen sich so langsam mehr und mehr durch. Und auch die großen Dienste bieten das heutzutage an, dass man sich mit Passkeys anmeldet. Das ist also wirklich ein kryptografischer Schlüssel, der auf deinem Gerät gespeichert ist, also entweder auf so einer Art USB-Stick, ein spezieller Passkey, oder eben auch heutzutage mehr und mehr auf Smartphones. Und du musst dich quasi gegenüber deinem Smartphone einmal authentisieren, indem du deine PIN eingibst oder Face-ID oder was auch immer. Und dann gibt das Smartphone diesen Schlüssel frei. Also so eine Art wirklich Zwei-Faktor-Authentisierung. Du musst erstmal was wissen, dein PIN. Oder eben musst ja biometrisch dich authentifizieren mit Face-ID und du musst etwas haben, in dem Fall halt wirklich dein Smartphone, und dann kommst du rein und das Ganze ohne Passwort.
Also sollten Sie noch keinen Passwortmanager oder eben Passkey nutzen, dann checken Sie auf jeden Fall Ihre Passwörter, ob die wirklich lang genug sind und damit auch sicher genug. Und natürlich auch, ob Sie überall, wo es möglich ist, auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben. Apropos Passwortmanager, LastPass hat Mitte April verkündet, dass man Ziel eines Cyberangriffs geworden sei, den man aber verhindert habe.
Da hat ein Mitarbeiter außerhalb der üblichen Kommunikationskanäle der Firma mehrere Anrufe und Textnachrichten erhalten. Also Klassiker tatsächlich. Und dazu dann noch eine Sprachnachricht mit der Stimme des LastPass-CEOs Karim Tuba. Also eine richtige Deepfake-Fälschung. Der Mitarbeiter hat in dem Fall aber tatsächlich richtig reagiert. Er hat diese Nachrichten ignoriert und an das Sicherheitsteam weitergeleitet. Und LastPass hat in diesem Zusammenhang auch nochmal anderen Arbeitgebern empfohlen, auch ihre Mitarbeiter im Hinblick auf Deepfakes zu sensibilisieren und zu schulen. Weil solche Angriffe können natürlich über interne Kanäle erfolgen, wenn die Angreifer bereits Zugriff darauf gehabt haben. Oder eben über externe Kanäle, so wie jetzt in diesem Fall, über Telefon, über WhatsApp, über SMS oder wie auch immer. Weil, naja, das ist halt außerhalb der Kontrolle der Unternehmens-IT und ja, damit vielleicht ein bisschen leichter anzugreifen teilweise.
Und derartige Schulungen bietet, der Hinweis sei hier gestattet, ohne dass unser Podcast jetzt zur Reklamesendung wird, auch die SkyTail Online Akademie für IT-Sicherheit erfolgreich an.
Genau, wir gehen natürlich dabei auch auf Social Engineering und CEO-Fraud und all diese Angriffe, wie sie halt heutzutage passieren, ein. Auch diese Seitenkanalangriffe über WhatsApp, über Telefon, an der IT vorbei, das wird da eben alles erklärt.
Jetzt muss ich doch nochmal kurz auf die GPUs, die Graphical Processor Units, kommen. Da nämlich habe ich letztens eine witzige Headline entdeckt, und zwar: Gamer GPUs für KI-Porno-Erstellung vermietet. Was steckt denn dahinter, Max?
Grafikkartenpower für seltsame Zwecke ausgenutzt.
Ja, das ist eine lustige Nachricht. Also die Firma Salad, also wie der Salat, mietet GPU-Rechenleistung von Gamern und stellt die dann ihren Kunden für KI-Berechnungen zur Verfügung. So ab ungefähr 2 Cent pro Stunde. Also jetzt mal hier ein Zitat von der Webseite: Salad Cloud bietet einen vollständig verwalteten Containerdienst, der den Zugriff auf tausende von Consumer-GPUs im weltweit größten verteilten Netzwerk ermöglicht. Also wenn das so stimmt, ist das natürlich schon ein spannendes Produkt. Zu den Kunden gehören unter anderem auch Spotify und Discord. Und jetzt ist es so, du vermietest deine GPU, während du gerade vielleicht nicht am Rechner sitzt und nicht am Spielen bist. Und in der Grundeinstellung werden jetzt auch KI-Pornos mit den Gamer-GPUs gerendert. Salad macht da aber tatsächlich kein Geheimnis raus. Die Standardeinstellung kann manuell deaktiviert werden.
Ja.
Nach Abschluss des Renderings soll dann auch alles wieder komplett vom Rechner gelöscht sein.
Ja, besser
und,
ist das.
Ja, außerdem sollen die Dateien von Windows isoliert sein vom eigenen System. Man kommt da also eigentlich nicht dran. Man sieht aber an der ganzen Sache, dass sich eben GPUs auch vernetzen und wirklich remote nutzen lassen, was ja dann wiederum auch beim Hacken von Passwörtern helfen könnte.
Oh ja. Wobei uns das Stichwort KI-Nacktbilder und Deepfakes jetzt wieder zum Anfang zurückführt, nämlich zu Verboten und zu Großbritannien. Dort nämlich ist die Verbreitung von KI-generierten Nacktbildern realer Personen bereits schon länger verboten. Jetzt will man aber auch die Erstellung des Materials unter Strafe stellen.
Richtig, dann hätte man natürlich auch gleich zwei Straftatbestände, also einmal die Generierung der Bilder oder Filme, zum anderen deren Verteilung. Und die würden dann auch getrennt verfolgt und abgeurteilt werden. Das könnte also richtig teuer und schmerzhaft werden, bis hin zu Gefängnisstrafen und hohen Geldstrafen. Und nicht nur da geht es KI-Nacktbildern an den Kragen, sondern eben auch bei Apple beispielsweise. Die haben jetzt drei sogenannte Nudify-Apps aus dem Store rausgeschmissen. Mhm. Und das sind Apps, die angezogene Menschen virtuell entkleiden. Allerdings erst, ja, leider nachdem man darauf aufmerksam gemacht wurde. Irgendwie sind die wohl bei der Prüfung von Apple übersehen worden.
Ja, kann schon mal passieren. Diese Apps sind auch recht beliebt. In einer Untersuchung vom Dezember 23, da wurden 34 Anbieter untersucht und die kamen auf 24 Millionen Besucher, die sich dann in Großbritannien mit der Nutzung derartiger Angebote wohl wahrscheinlich strafbar machen würden. Die KI kann natürlich aber noch wesentlich mehr als nur Nacktbilder generieren, zum Beispiel, und das ist doch schon ein bisschen erschreckend, Sicherheitslücken ausnutzen, indem sie lediglich die Sicherheitshinweise lesen.
KI als Pentester.
Das fand ich tatsächlich eine ziemlich krasse Nachricht. Es gab vier Wissenschaftler der University of Illinois und die haben GPT-4 mit den Hinweisen auf 15 bekannte Schwachstellen in Open-Source-Software gefüttert. Also darunter Bugs in Webseiten, Containern und Python-Paketen, die meist als hoch oder wirklich kritisch eingestuft waren.
Ja.
Und die haben dann unterschiedlichste Systeme kombiniert und den GPT-4 damit gefüttert. Und der konnte tatsächlich daraufhin 13 von 15 Schwachstellen erfolgreich ausnutzen. Andere Modelle wie zum Beispiel GPT 3.5 oder andere kommerzielle und Open-Source-KI-Modelle dagegen konnten wirklich keine einzige Schwachstelle davon ausnutzen.
Mhm.
Und was ich verrückt fand, wenn man das hinterher mal umlegt, die Kosten für die Durchführung eines erfolgreichen Angriffs mit so einem Learning-Modul werden auf ungefähr $8,80 pro Exploit geschätzt, was natürlich wesentlich günstiger ist, als wenn du wirklich einen echten Pentester für dieselbe Aufgabe einstellst.
Ja.
Naja, trotz der Bitte von OpenAI, die genauen Befehle wirklich nicht zu veröffentlichen, haben die Forscher die Bereitschaft signalisiert, diese Informationen dann auch auf Anfrage bereitzustellen. Ich meine, es ist natürlich auch ein Forschungsprojekt und da möchte man auch Ergebnisse publizieren.
Aber da sieht man mal, welche Fortschritte die KI macht, ne? Wenn GPT 3.5 das noch nicht konnte und GPT 4 das schon locker drauf hat, da kann man mal gespannt sein, was bei GPT 5 alles noch möglich sein wird. Also das ist ja ein rasendes Tempo, was da abgeht. Und vielleicht sollten ja auch die deutschen Behörden mal diese Art von Pentesting einführen. Es ist billiger und funktioniert auch, denn da ist in letzter Zeit ja anscheinend wieder mal einiges schiefgelaufen.
Richtig, also ja. So haben zum Beispiel Sicherheitsforscher bei den Bezahlkarten für Asylbewerber, die ja zum Teil schon im Einsatz sind, teils erhebliche Sicherheitslücken und Datenschutzverstöße festgestellt.
Aha.
Und es wurde jetzt bestätigt, dass es in einer von deutschen Gesundheitsämtern eingesetzten Software namens MicroPro Health essentielle Probleme mit dem Datenschutz gibt. Und die wird vor allem in Rheinland-Pfalz eingesetzt.
Ja.
Dadurch konnten sowohl unbeteiligte Mitarbeiter, aber eben auch potenzielle externe Angreifer auf sensible Daten zugreifen. Aber hier sollen, naja, wie so oft, es sollen keine Daten abgeflossen sein.
So, genug KI für heute. Es wird wieder Zeit für einige Statistiken und Zahlen. Wir haben ja hier im Podcast immer wieder angemahnt, dass durch das Bezahlen von Lösegeld durch die Opfer von Ransomware-Attacken die Kriminellen immer weiter finanziert werden. Das scheint tatsächlich gewirkt zu haben, da nach neuesten Statistiken sind immer weniger Unternehmen bereit, Lösegeld zu zahlen.
Zahlen und Statistiken.
Ja, das ist tatsächlich mal eine gute Nachricht, denn laut dem Security-Spezialisten Coughware zahlen nur noch weniger als ein Drittel der Opfer überhaupt die Ransom, und zwar 28%. Die Kriminellen senken dann auch ihre Forderungen um bis zu 30%, um überhaupt irgendwas zu bekommen. Also die müssen halt auch irgendwas zu essen auf dem Tisch haben. Die Dunkelziffer ist aber wahrscheinlich auch noch recht hoch dabei. Immerhin ist es aber ein historischer Tiefstand bei Umfragen. Ein angedachtes Verbot in den USA, Lösegelder zu bezahlen, ist aber weiterhin nicht in Sicht. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, da gibt es auch viele gute Argumente dagegen und viele gute Argumente dafür. Also die Diskussion wird sicher noch eine ganze Weile weitergehen. Die meisten Angreifer kommen übrigens laut einer aktuellen Statistik aus Russland. Wer hätte das gedacht? Gefolgt von der Ukraine, China und Nigeria. Das ist das Land, wo die Prinzen früher ihre Mails verschickt haben. Deutschland liegt auf Platz 18, aber ich denke, man muss ja auch nicht überall Erster sein. Zum Abschluss unseres Podcasts noch etwas Virengeschichte. Max, wusstest du, dass einer der ersten Computerviren überhaupt vor rund 40 Jahren von einem 15-Jährigen programmiert worden war?
Zeitreise in die Anfänge der Computerviren.
Na klar, die Geschichte ging ja damals wirklich auch gut durch die Medien. Das war ein Mann namens Rich Skrenta und der hatte den Virus 1982 programmiert und zwar für den Apple II. Mhm. Der wurde von Disketten übertragen und speicherte sich wirklich als Elk-Cloner auf den Bootsektor der nächsten Diskette. Ja, 5¼-Zoll Disketten kennen wir ja auch noch. Und so wurden die dann wirklich übertragen.
Wir kennen die noch, aber es gibt Leute, die kennen die nicht mehr.
Ja, das stimmt. Man kennt es noch als das Speichern-Symbol in vielen Anwendungen. Wobei das auch schon die 3,5-Zoll Disketten sind, die kleineren. Naja gut, er wollte auf jeden Fall damit seine Freunde ärgern, die ihn dauernd nach seinen selbstprogrammierten Spielen gefragt haben. Mhm. Und bei dieser Nachricht musste ich wirklich auch an meine eigene Kindheit denken. Wir hatten damals auch einen in der Klasse, der wollte immer die neuesten Spiele irgendwie haben, hat aber selber nie irgendwie was mitgebracht und geliefert. Und dann sind wir tatsächlich auf eine ähnliche Idee gekommen und haben so eine Art Mini-Virus eigentlich auch gebastelt. Er konnte tatsächlich die Spiele, die wir dann ihm auch rübergegeben haben, noch ein paar Mal ausführen. Und nach, ich weiß nicht mehr, 5 oder 10 Malen hat sich das ganze System dann irgendwie selbst gelöscht. Also nein, nicht das System, sondern das Spiel. Und es lief dann einfach nicht mehr. Und so konnten wir dann zumindest sagen, ja, wir haben es dir doch gegeben, es war doch alles in Ordnung. Und was hast du denn jetzt wieder gemacht?
Ja.
So ähnlich war das hier an der Stelle auch bei dem Rich Skrenta. Der hat keinen großen Schaden angerichtet. Es wurde auch nichts gelöscht oder beschädigt.
Ja.
Aber nach der 50. eingelegten Diskette wurde dann der Bildschirm schwarz in seinem Fall und ein albernes Gedicht erschien. Apple hat darauf tatsächlich reagiert und eines der ersten Antivirenprogramme veröffentlicht.
Ach ja, damals war irgendwie alles noch viel harmloser. Good old times. Und mit dieser wehmütigen Erinnerung beschließen wir den 53. SkyTel-Podcast. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, danke für deine Erklärungen und Infos und für dein Geständnis, dass deine IT-Karriere als Virenprogrammierer begann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTel, Online-Akademie für IT-Sicherheit.